Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Wir hören Musik. In diesen Videos hören wir ja zusammen Musik und ich verrate dir spontan, was ich dabei alles höre und was mir so alles auffällt. Dabei geht es aber weniger um Noten oder um Harmonielehre, sondern vielmehr möchte ich deine Sinne schärfen für die vielen tausend Mix- und Produktions- und Arrangement-Tricks aus diesen Songs, die dir dann wieder helfen werden, deine Musik noch professioneller und aufregender klingen zu lassen. Und wenn du einen Vorschlag für einen professionellen Song haben solltest, den ich mir auch mal vor der Kamera anhören soll, dann schreib ihn gerne unten in die Kommentare unter dieses Video und vielleicht siehst du ja dann schon bald, was ich alles in deinem Songvorschlag hören kann. Aber wie sagt man so schön, nicht lang schnacken, ab dafür. In der heutigen Ausgabe von Wir hören Musik geht es um Living on a Prayer aus dem dritten Album der Band Bon Jovi von 1986. Ein echter Knaller, mit dem ich damals noch auf den ganzen Tanzflächen der Nation rumgehopst bin, zumindest in der Region, muss man schon fast sagen. Aber wirklich ein Song mit echtem Ikonenstatus, mit einer echten Hookline, die wirklich einen Wiedererkennungswert hat, dass jeder sofort weiß, um welchen Song es geht. Aber ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Wir hören mal direkt rein in Living on a Prayer von dem Album Slippery When Wet von Bon Jovi, das sich ganz nebenbei bemerkt, 28 Millionen Mal verkauft hat. Also man könnte von einem respektablen Erfolg sprechen, möchte ich behaupten. Aber hören wir mal rein, los geht's. Fängt schon mal langsam an. Ich muss direkt mal stoppen, weil das ist echt irre, was da alles schon passiert. Also erstmal lässt man sich richtig viel Zeit. Ne? Wir sind ja jetzt schon bei 30 Sekunden. Das heißt, man hat eine richtig lange Rampe. Der DJ, wenn der auflegt, hat da auf jeden Fall viel Zeit zum Überblenden zwischen dem Song davor und diesem Song. Dann kommt so ein kleiner Kling, Kling, Kling auf der linken Seite. Und dann kommt irgendwann, wenn dieser Synthesizer reingefahren ist, kommt dann wirklich diese knallige Snare, diese passende 80er-Jahres-Snare. Und den Teil, den hören wir uns nochmal an. Vor allem, weil da meine Lieblingsstelle ja schon drin ist. Nämlich dieser Mitsing-Teil, wenn man das schon so nennen möchte. Der Mitsing-Teil, der keiner ist, eine echte Hookline, die Gitarre, die Richie Sambora, der Gitarrist von Bon Jovi, mit einer Talkbox eingespielt hat. Das ist quasi so ein Lautsprecher, der aber komplett geschlossen ist, ein Schlauch dran und an dem Schlauch, der kommt dann hoch zu so einem Mikrofon und dann kann man den in den Mund stecken, diesen Schlauch, und dann kann man über die Formung des Mundes kann man dafür sorgen, dass dann dieser Sound von der Gitarre plötzlich übers Mikrofon wieder aufgenommen wird. Eine Talkbox, bekannt geworden auch durch Peter Frampton, aber diese Talkbox hat den großen Vorteil, dass jeder irgendwie, der so einen Sound hört, genau wie bei einem Wah-Wah, automatisch den Mund mitbewegt, um diesen Sound nachzumachen. Und diese Hookline ist wirklich so charakteristisch, die wir hier hören, dass man wirklich sagen muss, okay, alles klar, da haben sie nach den ersten 30 Sekunden schon auf jeden Fall ein Ding hingelegt, dass man den Song immer und immer wieder erkennen kann, egal wann, wie, wo man den hört, ob man den über kleine Lautsprecher im Hintergrund beim Supermarkt oder sonst wo hört. Living on a Prayer ist immer gut zu erkennen. Wahnsinn. Also so eine Hookline möchte ich auch mal gerne spielen und schreiben vor allem. Aber hören wir nochmal den Anfang an mit der fetten 80er-Jahres-Snare und mit der Hookline von der Gitarre von Richie Sambora. Bam! 48 Sekunden und die erste Strophe fängt an. Ich weiß nicht, du hast da bestimmt schon mal ein Video bei mir gesehen, das heißt Time to Chorus. Also wie lange dauert es, bis der Chorus kommt? Normalerweise ist der Chorus, ja, oder der Refrain, wie man so schön sagen kann auch, ist ja der wichtigste Teil des Songs, nämlich der Teil, der mit dem größten Wiedererkennungswert ist. Aber bei Living on a Prayer ist das überhaupt nicht so. Die Hookline ist die Gitarre alleine schon irgendwie, dann dieser fette stampfende Beat vor allem. Und dann ist die Rampe noch, also wird noch mal einmal rumgefahren, wo man heutzutage sagen würde, das sind wir schon fast im zweiten Refrain. Nein, und dann kommt in der Überleitung zur ersten Strophe, kommt dann nochmal dieses dieser Synthesizer, der nochmal so ganz kurz übernimmt und dann erst dich rüberlässt als kleine Überleitung, dann rüberlässt in die Strophe. Wirklich ein super Übergang, der wirklich sagt, okay, jetzt kommt ein neuer Teil, ist nur so ein kleines Gimmick, auch so eine kleine Hookline, die man sich merken kann. Aber du hast es gesehen, ich habe vorher schon mal angedeutet, ich habe sie schon 4 Takte vorher erwartet, aber sie ist auf jeden Fall da gewesen. Ich wusste also, dass sie kommt. Weiter geht's. Also erstmal sehr diszipliniert, muss man sagen. Also die Band spielt wirklich sehr diszipliniert. In der Strophe ist wenig los. Wir hören Schlagzeug, wir hören den Bass, wir hören den Gesang und den Synthesizer, der in den Achteln die ganze Zeit durchspielt. Aber insgesamt ist es eigentlich ein sehr spärliches Arrangement. Ne? Natürlich, die großen Hallfahnen sorgen dafür, dass die Flächen alle zwischen den Schlägen vom Schlagzeug oder von den Staccato-Sounds aufgefüllt werden. Aber das einzige wirklich raumgreifende Instrument ist quasi Jon Bon Jovi mit seiner Stimme. Und dafür, dass wir hier über eine Rockband sprechen, eigentlich ist hier überhaupt wenig Gitarre zu hören, nämlich eigentlich nur das Thema, was dann zwischendurch wieder reinkommt. Und hören wir mal kurz weiter an der Stelle. Und dabei fällt mir jetzt gerade auf, dass der Bass das gleiche spielt wie diese Hookline, die Gitarre, die ich gerade gesagt habe. Das heißt also, die Gitarre doppelt eigentlich nur den Bass. Der Bass spielt relativ legato. Eigentlich ist das staccato gespielt. Das klingt so, als wenn es mit den Fingern wäre, aber es ist natürlich ein Synthesizer, der programmiert ist. Und dieses runde Bassfundament resultiert daraus, dass bei diesem eigentlich rhythmisch gespielten Bass eigentlich gar nicht so viele Pausen dazwischen sind. Das heißt, dieser rhythmisch mit den Fingern, würde man den auch in einem echten Bass spielen, dieser rhythmisch gespielte Bass, dieser Synthi-Bass, der hat nicht dieses Bup, 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 dass der Ton immer wieder absetzt, so wie der gespielt ist. Also er ist nicht Bup, 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 sondern Bup, 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 also eher legato gespielt. Und dadurch hat man auch den Eindruck, dass man so ein rundes Fundament unten drunter hat. Also das ist wirklich sehr geschickt programmiert. Wie gesagt, ist ein programmierter Bass, kein echter Bass. Aber ja, aber eine sehr disziplinierte Bandleistung, muss man wirklich sagen. Hier ist kein Spökes oder so. Hier lenkt nichts vom Gesang ab in der Strophe. Und wir gehen jetzt mal in den Übergang Richtung Refrain auf jeden Fall. Da nehmen wir jetzt Anlauf für den Refrain. Wir kommen jetzt in diesen Pre-Chorus-Teil quasi rein und da spielt der Synthesizer jetzt nicht mehr die Staccatos, sondern er spielt und baut so eine richtig schöne Rampe auf. Wir haben zweistimmigen Gesang, der jetzt hier hinleitet dahin, dass jetzt gleich der Refrain kommt und jetzt wird richtig Anlauf genommen, um uns in den Refrain reinzuschicken. Also in den Teil, den alle im Prinzip erwarten auf der Tanzfläche. She says we gotta hold. Und hier unterbreche ich nochmal, auf der linken Seite ist jetzt endlich eine verzerrte Gitarre dazugekommen. Also für dich auf der linken Seite ist jetzt endlich eine verzerrte Gitarre hinzugekommen. Bisher haben wir noch gar keine Gitarre gehört, außer bei dem Thema. Die spielt dann, aber jetzt nicht irgendwie fett, komplett breit im kompletten Panorama und wir füllen jetzt mal richtig alles auf mit Gitarren. Nur eine Gitarre auf der linken Seite für eine Rockband, die richtig hart auftritt mit langer Matte und allem Zwicky und Zuppi, ist das eigentlich relativ wenig. Ne? Aber hören wir mal weiter, wie es jetzt im Refrain losgeht. And that's a lot for love. Ha ha ha. Sensationell, ne? Ein Mitsingteil, der wirklich, den jeder singen kann, egal ob du singen kannst oder nicht singen kannst. Und dann den Text brauchst du ja nicht. Das sind die wichtigen Teile, die auf der Tanzfläche zählen, wo man wirklich komplett abgehen kann. Das kann Männlein singen, das kann Weiblein singen, alles gut, mehr musst du eigentlich gar nicht wissen. Und da gehen dann die Hände nach oben, das ist Stadionrock, auch wenn auch hier nur eine Gitarre spielt, aber lassen wir es mal dabei. Das ist schon ziemlich genial, ne? Wie gesagt, der Text, klar, Living on a Prayer, das kann man sich auch merken, alles dazwischen, da kann man so ein bisschen Rack murmeln und so weiter, aber dann ist man wieder zu den Mitsing-Parts da. Mehr geht eigentlich gar nicht bei einem Song, der auf der Tanzfläche wirklich abräumen soll. Gehen wir mal aus der ersten Strophe, aus dem ersten Refrain raus in den Zwischenteil. Und da jetzt eine Arrangement-Besonderheit, ne? Das Thema nicht zweimal ausgespielt, sondern das Thema nur einmal kurz gespielt, damit es schnell in die nächste Strophe reingeht. Also keine Strecke machen oder sonst was hier, sondern hier ist wirklich angesagt, nachdem wir vorne schon so viel Strecke gemacht haben, an der Stelle das Thema jetzt nur noch einmal wiederholen kurz, einmal kurz anspielen und dann direkt in die Strophe rein. Gut gemacht. Da jetzt interessant, dass zwei Strophen kommen. Ich hätte jetzt erwartet, dass nur eine Strophe kommt, weil wir haben ja jetzt schon zwei Strophen gehabt am Anfang und dass man jetzt eigentlich schon direkt wieder Richtung Refrain gehen könnte. Der Song ist ja auch nicht ganz so kurz. Ich glaube, der ist über 4 Minuten lang, auch vor allem mit dem langen Intro vorneweg. Aber insgesamt hätte ich jetzt gedacht, dass eine Strophe eigentlich auch reichen würde. Aber dadurch, dass hier die Gitarre jetzt schon mal so ein bisschen Gegenparts gegen den Sänger spielt, also gegen Jon Bon Jovi, hat man hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr los als in der ersten Strophe. Das heißt, die Disziplin aus den ersten beiden Strophen bietet jetzt aufgebrochen, indem der Gitarrist jetzt auch mal ein bisschen durchdrehen darf. Der darf also nur vorne auch an die Bühnenkante gehen und sich neben den Sänger stellen und mit dem jetzt zusammen performen. Auch sehr geschickt, aber wie gesagt, zwei Strophen hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Und da jetzt sehr geschickt in der im zweiten Teil der zweiten Strophe, sagt man das, oder ist es schon die vierte Strophe? Kann man ja mal ausrechnen. Auf jeden Fall ist da die ganze Zeit jetzt schon das Thema, die Hookline wieder im Hintergrund. Das heißt, da spielt Richie Sambora jetzt und doppelt damit wieder den Bass, sodass dieses Thema die ganze Zeit nicht nur am Anfang dich im Song in Empfang nimmt, sondern die ganze Zeit da ist und du die ganze Zeit dieses Ding im Ohr hast. Das wirst du nicht mehr los. Das heißt also weniger der Refrain, sondern alleine schon diese Hookline sorgt dafür, dass du einen irren Wiedererkennungswert bei der Geschichte hast. Also für deinen Song vielleicht beim nächsten Mal kannst du ja mal drüber nachdenken, ob du einfach auch so eine Hookline findest oder ob du vielleicht nur den Bass mit der Gitarre ein bisschen doppelst in einer von deinen Strophen, um ein bisschen was oben drauf zu legen. Sehr geil, hier geht's richtig ab. Okay, jetzt braten wieder beide durch. Auf der rechten Seite, auf der rechten Seite für dich gesehen, der Synthesizer, auf der linken Seite dann die Gitarre. Aber was mir gerade auch nochmal aufgefallen ist, wie laut die Snare eigentlich ist. Wir haben sie am Anfang schon sehr laut gehört, aber achte mal darauf, wenn wir jetzt vor allem in diesem Teil hören, die Snare ist fast so laut wie der Gesang. Das heißt, die hat natürlich diesen kurzen, schnellen Impuls, aber Bassdrum und Snare sind beide sehr laut und die sind wirklich sehr durchsetzungsfähig. Dadurch, dass es so kurze Impulse sind, nehmen die natürlich nicht viel Raum ein und deswegen sind die, ja, die treiben den Beat an und sind wirklich sehr laut gemischt im Verhältnis zu allen anderen. Der Bass ist deutlich leiser, die Gitarren sind leiser, die Background-Chöre, Synthesizer, alles leiser. Das Einzige, was wirklich fast auf dem Niveau vom Gesang mitspielt, das ist Bassdrum und Snare. Und das treibt so einen Song natürlich volle Pulle an. Wenn du also mal Schwierigkeiten hast, das Verhältnis zwischen deiner Bassdrum, Snare und Gesang herzustellen, nimm mal so einen Song, also irgendeinen Song, aber dieser ist natürlich jetzt aus den 80ern sehr repräsentativ. Und hör mal, wie da das Verhältnis gemischt ist und du wirst feststellen, dass Bassdrum und Snare wirklich weit vorne sind. Viel, viel weiter, als man es eigentlich erwarten würde. Aber die Tatsache, dass die Bassdrum auch nicht so fett unten rum ist, sondern der tiefe Part eher vom Bass übernommen wird, ist sie halt nicht so dominant. Sie drückt dich also nicht die ganze Zeit an die Wand, sondern sie ist von den beiden Bassinstrumenten, von Bassdrum und Bassgitarre, ist sie eigentlich höher angelegt, hat dafür aber einen schönen Klick, einen schönen Ansatzpunkt, der so, was weiß ich, bei 1 Kilohertz vielleicht liegt und dafür sorgt, dass die Bassdrum sich auf jeder Abhöre super durchsetzt. Also hier ist wirklich gut gemischt worden. Meine Fresse. Hold on to what we've got. Space Jam klingt auch richtig, also die ist jetzt nicht dünn untenrum, aber gerade diese Durchsetzungskraft kriegt sie davon, dass sie halt auch in den Mitten wirklich viel hat. Ne? Sie hat Attack, sie hat Mitten irgendwie so in einem 500, 600, 700 Hertz-Bereich irgendwie, wo man normalerweise rausdrehen würde. Aber gerade da scheint irgendwo was zu sein, wo sie dann wirklich die Bass Jam so prominent gemacht haben, ohne dass sie jetzt großartig das ganze Arrangement überlagert oder so, sondern sie ist einfach nur da, durchsetzungsfähig und nimmt dich so richtig mit. Hier spielt der Bass jetzt die ganze Zeit Solo, du 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 du, also Solo, Legato wollte ich sagen, du 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 du. Das Schlagzeug spielt schön auf dem Ridebecken volle Pulle, das habe ich eigentlich erst im letzten Refrain erwartet und spielt volle Pulle durch irgendwie. Hier ist also richtig schon Energie im Haus, das ist wirklich, Junge, Junge, ein echter Vollgas-Song in jeder Faser, die man hier auch im Arrangement in jeder Phase spürt. Kurzer Pre-Chorus, Solo erstmal, mega Solo und natürlich Richie Sambora und dann dieser komische 80s-Slapback-Sound, der da irgendwie drauf ist auf der Gitarre, irgendwie, also ein eigenständiger Sound, der nicht komplett in der Hallsuppe versinkt, sondern wirklich ganz klar positioniert ist an der Stelle. Dann ein kurzer Zwischenteil noch in der Originaltonart und ich glaube, wir gehen jetzt einen Ton höher. Und das ist jetzt mega geil, weil ich habe ja gerade gesagt beim ersten Refrain, das ist der Teil, den kann jeder mitsingen, Männlein oder Weiblein. Aber jetzt am Schluss sind wir so hoch, dass es eben nicht mehr Männlein oder Weiblein mitsingen kann, sondern die Leute, die wichtig sind auf der Tanzfläche, die jetzt richtig abgehen müssen. Und das sind die Mädels. Also machen wir uns nichts vor, Mädels sind sowieso der wichtigste Teil im Leben. Aber an der Stelle, vor allem wenn es darum geht, auf der Tanzfläche richtig auszuflippen, da sind die Mädels gefragt und die können jetzt bei der Tonart, die jetzt hier gefolgt ist, richtig ausflippen. Die Jungs können sich bemühen, kommen da aber nicht mehr ran, aber die Mädels haben jetzt die Arme oben und singen genau damit, wo sie nämlich jetzt ihren Wohlfühlbereich haben, wo sie richtig Gas geben können. Vielleicht war es vorher noch ein bisschen zu tief, aber jetzt geht's richtig ab. Im letzten Refrain kann alles raus, was man bis dahin aufgestaut hat auf der Tanzfläche. Also wirklich auch sehr geschickt, da so hoch zu gehen, dass man die Jungs dann an der Seite lässt und sagt, weißt du was, die Mädels sind der wichtige Teil hier in diesem Song. Ein harter Rocksong auf jeden Fall, zumindest soll das simuliert werden, ein harter Rocksong. Das ist natürlich jetzt nichts im Vergleich zu hartem Metal von heute oder zu harter Rockmusik von heute und auch mit der Musik von AC/DC hat das natürlich überhaupt gar nichts zu tun mit hartem Hardrock quasi. Aber hier ist eine harte Gitarre drin und hier darf auch wirklich abgefetzt und abgerockt werden. Außerdem hatten die Jungs ja auch Strumpfhosen an und lange Haare, das was in den 80ern halt gefragt waren. Der Traum einer jungen Dame und vielleicht auch des ein oder anderen jungen Herren auf jeden Fall. Was vielleicht noch interessant ist, also wie gesagt, wir haben ja eigentlich nur diese eine Gitarre, die ich mehr oder weniger in dem ganzen Ding gehört habe, aber was der Bass am Schluss machen darf, das finde ich nochmal richtig, richtig abgefahren, weil normalerweise, also klar, im letzten Refrain darf man komplett durchdrehen, aber dass gerade der Bass komplett ausufert in seiner Melodielinie. Ich mach mal einen Trick, pass auf, ich hol mal einen Pro-EQ raus, einen Equalizer. Wir schneiden mal alles oberhalb von 200 Hertz ab. Gucken wir mal, dass wir hier uns nur den Bassbereich anhören und dann kann man richtig gut hören. Vielleicht für dich auch ein guter Trick, um einfach mal zu gucken, was vielleicht im Bassbereich von deinem Lieblingssong stattfindet, einfach mal obenrum alles wegschneiden und mal gucken, wie das klingt. Also wir gehen nochmal in den letzten Refrain und hören mal nur den Bassbereich und die Bassdrum. Da, ne? Das ist also wirklich, da wird ganz klar, das ist kein gespielter Bass, das ist ein programmierter Bass, aber deswegen hat er vielleicht auch so ein stabiles Low-End bei der ganzen Geschichte, aber da dreht der Bass wirklich komplett durch. Also da war auf jeden Fall ein Künstler am Werk und jetzt gibt's noch ein Ding, was ich dir noch zeigen möchte, nämlich wir reden ja oft über Lautheit, wie laut darf es sein, wie laut muss es sein oder sonst was. Irgendwie den Track habe ich aus Amazon HD rausgezogen, das heißt, den habe ich mir gekauft und dann hier reingezogen in meine DAW und parallel habe ich ja die ganze Zeit den Julian Loudness Meter hier laufen lassen. Und wir können ja nochmal den letzten Refrain nochmal einmal durchlaufen lassen, damit du mal sehen kannst, wie laut dieses Teil, was ja ursprünglich für CD vorgesehen wurde, als es noch keine Streaming-Dienste oder sonstiges gab, wie laut das tatsächlich, also das ist noch auf Platte erschienen, ne? Das ist glaube ich das Remaster, was sie dann für die CD gemacht haben. Ich glaube nicht, dass es auf der Platte so laut gewesen ist, aber für die Remaster-CD wird es dann wahrscheinlich nochmal richtig laut gemacht worden sein und dann gucken wir nochmal kurz auf den Loudness-Meter hier vom Julian, was der uns anzeigt im letzten Refrain. -8 LUFS. Also keine Angst mehr davor, deinen Song laut zu machen. Es ist Wumpe, was die Streamingdienste daraus machen. Wenn dein Song noch gut klingt bei der ganzen Geschichte, dann mach ihn so laut, wie es eben geht oder auch nicht, je nach Gusto. Aber scher dich nicht um irgendwelche -14 LUFS, sonst was irgendwie Angaben. Hier scheint es komplett egal gewesen zu sein. Das ist jetzt aus Amazon. Ich weiß nicht, welche Vorgabe die haben. Und vielleicht macht ein anderer Streamingdienst deinen Song vielleicht leiser. Aber wenn er gut klingt, warum nicht so laut machen, wie es eben geht? Also ich will jetzt keinen neuen Loudness War hervorbeschwören. Ich will dir nur die Angst nehmen, dass du, wenn du über -14 LUFS kommst, dass dann, oh Gott, dann wird der Song nicht mehr funktionieren oder dann wird er nicht mehr abgespielt. Bon Jovi scheint das überhaupt gar nicht interessiert zu haben. Die haben das Ding so laut gemacht, wie es damals ging, irgendwie -8 LUFS. Ja, so, also das nur zu den Zahlen. Aber damit schließen wir diese Reihe jetzt auch ab. Zumindest dieses Video hier ab und ich übergebe dann wieder an dich. Du kannst unten in die Kommentare reinschreiben, was dir noch alles aufgefallen ist bei dem Song, was dir gut gefällt, was dir nicht so gut gefällt. Klar, Musik ist immer Geschmackssache, aber wir reden ja hier vor allem über Produktion, Mix und Arrangement. Das hat also weniger was mit Geschmack zu tun, sondern man kann da einfach beobachten, staunen und vielleicht auch den einen oder anderen Trick absahnen, den man für seine eigene Produktion gebrauchen kann. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich möchte von dir gerne lesen, was dir da aufgefallen ist und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in einem Video oder sogar in einem Video von Wir hören Musik. Also, mach's gut, bis dahin und Yesu.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.